Wir hören auf Worte Gottes aus der Offenbarung, Kapitel 7, und dort sind es die Verse 1 bis 8. Johannes schreibt: Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Aser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000. Aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000. Aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Wir wollen beten und Gott anbeten mit einem Lied, und zu beiden bitte ich Sie, soweit es möglich ist, aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir hier zusammen und wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir deinen Namen kennen. Und dass für uns dieser Jesus-Name alles beinhaltet, was den lebendigen Gott ausmacht und kennzeichnet. Und wir danken dir, lebendiger Gott, dass du dich so in Jesus uns geoffenbart hast. Und wir sind hier, um dich zu besingen, um dich groß zu machen, mit Lied, mit Gebet, mit Wort Gottes, das wir hören. Und wir danken dir, dass wir dich rühmen dürfen für deinen Weg ans Kreuz. Wir danken dir für diese unendlich schöne, kraftvolle Liebe, die uns darin begegnet ist. Die jeden Tag unseres Lebens uns über die Maßen reich beschenkt, die jeden Winkel unserer Persönlichkeit betrifft. Und wir bitten dich, dass wir mit dieser Liebe nicht nur gefüllt sind, sondern dass wir diese Liebe auch an die weitergeben dürfen, mit denen wir verbunden sind im Glauben und darüber hinaus. Lass uns solche lebendige Zeugen deiner Liebe sein dürfen. Wir danken dir für unsere Gemeinde. Wir danken dir für das Zusammensein auch an diesem Tag. Und wir danken auch für die, die in diesen Tagen in unserem Haus, in den Männertagen zusammen mit uns hier gewesen sind. Und gemeinsam preisen wir dich jetzt, unseren Gott. Erwarten von dir Worte des Lebens, bitten dich, dass du Norbert Rose segnest für die Auslegung deines Wortes, bitten dich, dass du bei unseren Kindern bist in ihren Kindergottesdienstprogrammen, legen dir das ganze Geschehen unserer Gemeinde hin, bitten dich um Wirkung deines Geistes, um Bewahrung, um Führung, um Segnungen. Wir danken dir dafür, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist. Und dann bist du der Herr, der auch das große Geschehen der ganzen Welt im Blick hat, der alles weiß. Und wir sind davon überzeugt und wollen es dir doch gleichzeitig wieder sagen, dass wir dir natürlich ganz besonders dein Volk Israel an dein Herz legen. Du bist der Bewahrende. Du bist der, dem nichts aus dem Ruder läuft. Und wir befehlen sie dir an, wir befehlen besonders die dir an, die deinen Namen kennen und dich lieb haben und dich ehren. Komm mit Erbarmen, mit Gnade, mit Hilfe, mit Rettung hinein und erweise du dich als der Herr der Lage. Wir legen dir auch unser Volk, unser Land hin. Und wenn wir an uns denken, dann bitten wir dich ganz besonders um ein Wunder der Gnade, der offenen Türen noch einmal für dein Evangelium. Sei so großzügig, so liebevoll, so unerwartet, anders, dass du noch einmal ein Stück die Tür auftust bei aller Dunkelheit für dein Evangelium. Und dann kümmere dich um die, die in unserem Land das Sagen haben, in welcher Rolle auch immer. Und auch da wieder besonders um die, die dich fürchten. Danke, lebendiger Gott und Vater. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir in dem Geist, der uns wohnt, so vor dir stehen können und wissen, du bist es, der unser kleines persönliches Schicksal kennt und hat. Und alles läuft darauf hinaus, dass du auch das Große und Ganze zu deinen Zielen führst. Und dann kommst du und richtest dein Reich in Macht und in Herrlichkeit, in Liebe und Barmherzigkeit, in Gericht und Weisheit auf. Zur Ehre deines Vaters, gelobt seist du. Amen.
Haben Sie auch den Eindruck, dass es richtig Spaß macht, so einem Klavier zuzuhören? Wie ein Klavier anfängt zu sprechen und dem dazugehörigen Gesang natürlich, der auch genial schön ist. Mir fiel das heute Morgen ein, als ich diesen Predigtext noch einmal so im Blick auf diesen Gottesdienst, auf die Gemeinde vorhin vor allem angesehen habe, eine Szene aus meiner Kindheit, die jeden Sonntag gleich war. Meine Eltern hatten ja einen Bauernhof und das hieß, es konnte immer nur einer zum Gottesdienst gehen, der andere musste Haus, Hof und Vieh versorgen. Und dann gab es immer eine Standardsituation, wenn wir zurückkamen aus dem Gottesdienst, war immer die erste Frage, wie war der Gottesdienst? Und es gab eine Standardantwort, schön. Und wenn es mal richtig enthusiastisch wurde, dann hieß es, schöne Predigt. Das war schon grenzwertig enthusiastisch. Und wenn die Predigt nicht so schön war, dann war der Chor wenigstens schön oder der Posaunenchor oder die Orgel hat schön gespielt. Und Sie kennen das vielleicht, so die 70er Jahre kirchenmusikalisch war die Orgel dann plötzlich nicht mehr schön. Und das fiel mir vorhin wieder ein bei diesem Vorspiel. Nämlich die Frage, wann ist eigentlich etwas schön? Ist schön das, was wir unter schön verstehen, oder ist schön, wenn etwas wahr ist? Und das kann man an solch einem Klavier deutlich hören, dass das nämlich wahr ist, wenn das Klavier schon fast schreit, Herr, komme bald, und man das hören kann und nachempfinden kann, dass es tatsächlich durch alle Ebenen hindurchgeht. Bis hierhin war es richtig schön in diesem Gottesdienst. Unser Gesang, unser Lobpreis, unsere Lesung, die wir gemeinsam, unsere Anbetung, das Klavier, die Musik, alles war richtig schön. Und nun kommen wir zur Offenbarung 7. Und da wird es nicht mehr so schön bleiben, wie wir es gerne hätten. Und da werden Sie nach Hause gehen und werden nachher vielleicht sagen, das war nicht wirklich schön, was wir heute Morgen gehört haben. Denn Offenbarung 7, das ist ja direkt im Anschluss als an die letzten Worte aus Offenbarung 6, diese ersten 6 Siegel, die wir gesehen haben, wo man sich fragt, wie soll man das aushalten? Wie kann man das überstehen, was hier geschrieben und beschrieben ist? Lässt sich das eigentlich noch steigern, was am Ende von Offenbarung 6 geschrieben steht, wo es auch heißt, wer kann hier noch bestehen? Das war der letzte Satz in Offenbarung 6. Wer kann hier bestehen? Und wir wissen, dass in Offenbarung 8 es dann ja noch erst ins Volle hineingehen wird. Dass das sozusagen noch das Vorspiel war, was wir am Ende von Offenbarung 6 gesehen haben. Und bei uns tauchen automatisch ganz verschiedene Bilder auf, die aus der realen Welt stammen. Also die wir uns nicht von irgendwo aus der Kunst geliehen haben, sondern die reale Wirklichkeit. Manche haben die Bilder vom Ersten Weltkrieg, vom Elsass, von den Vogesen vor Augen. Die Bilder sind ja sehr, sehr lebendig und eingeprägt. Der Zweite Weltkrieg natürlich, die zerstörten Städte, nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern. Was da alles zu Bruch gegangen ist, Berlin, Hamburg, Dresden, Syrien in den letzten Jahren, das große Erdbeben in der Türkei. Das sind nur einige Beispiele, die wir schon fast aus dem Sinn wieder verloren haben. Da kommt eine Welle nach der anderen und wir können gerade wieder nach Luft schnappen, da kommt das nächste und die letzten Bilder sind schon wieder untergegangen in irgendeinem Nebel und nur das, was im Augenblick ist, das ist akut und aktuell, Ukraine schon fast wieder aus dem Blick. Jetzt im Augenblick der Gazastreifen natürlich, Israel mit allem, was dazugehört. Offenbarung 6 hat man vielleicht schon einmal gelesen und gedacht, das hat ja mit unserer Welt, mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Zeit überhaupt nichts zu tun. Gibt's eigentlich ja gar nicht. Das kann es ja so gar nicht geben. Schon gar nicht in unserer Zeit. Und wir merken, das Gegenteil ist der Fall. Offenbarung 6 ist zum Teil schon Wirklichkeit geworden, wo Menschen sich fragen, wie sollen wir das überstehen? Wie kann man da bestehen? Sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Und die Bilder dazu, die können wir jeden Abend in den Nachrichten anschauen und fast mit eigenen Augen sehen, was da geschieht, und wissen zugleich, das ist der Anfang. Das ist der Anfang der großen Trübsal, das ist eine Illustration dessen, was da erst noch kommen wird, ein Beispiel, an dem wir tatsächlich auch zu lernen haben. Und wer dieses Geschehen verstehen will, dieses irre Weltgeschehen, was sich da jeden Tag vor unseren Augen abspielt, in diesem 21. Jahrhundert, der muss wie Johannes und mit Johannes nicht auf das sehen, was vor Augen ist. Das haben wir in diesen Tagen versucht, an den Männertagen ein wenig deutlicher zu sehen. Nicht nur auf das zu sehen, was vor Augen ist, sondern dass wir mit Johannes immer den Blick hinter die Kulissen wagen. Man kann zwar sagen, was sind das für irre Gestalten, die für dieses Desaster verantwortlich sind? Wo sitzen eigentlich diese Drahtzieher? Und da können wir die ganzen Staaten durchsehen. Wir können zum Iran sehen. Wir können da sehen, wo irgendwelche Gestalten da in ihren Hotels sitzen, sie es gut gehen lassen, die Strippen ziehen. Die Frage, wer hat die eigentlich gewählt? Wer hat ihnen so viel Macht gegeben? Was machen die Regierungen eigentlich? Auch unsere Regierungen, die ganzen starken Regierungen dieser Welt, die müssen da doch etwas was machen können. Und wir merken, wie alle an ihre Grenzen kommen, und dann ahnen wir, was Johannes und was die Bibel und was Gott selbst uns sagen will, nämlich, wenn es heißt, danach sah ich und ich sah, und dann kommen diese Bilder, die wir inzwischen doch schon kennen. Das ist der Blick hinter die Kulissen. Auf der Bühne stehen ein paar Gestalten. Auf der Bühne stehen Politiker, auf der Bühne stehen Menschen, demokratisch gewählt oder auch nicht, irgendwie auf irgendeinen Thron geraten. Könige, Kaiser, Diktatoren, ob sie damals Herodes hießen oder Nero oder Augustus oder in unserer Zeit Hitler, Stalin, Putin, IS, Hamas. Das ist das, was vor Augen ist, was wir sehen können. Das Eigentliche spielt sich nicht auf der Bühne ab, sondern hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Und die Bibel sagt uns immer wieder, nicht nur Johannes, auch Paulus, wir müssen lernen, hinter die Kulissen zu schauen, wenn wir die Welt verstehen wollen, wenn wir die Geschichte, wenn wir die Ereignisse verstehen wollen. Und wenn wir uns fragen, wer macht das eigentlich, was hier in dieser Welt geschieht, und wir landen tatsächlich in Offenbarung 7, wo es heißt, ich sah vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde fest. Große Ratlosigkeit. Was ist das? Wie kann man den Wind überhaupt festhalten? Was soll das eigentlich? Ich habe das mal versucht, als ich angefangen habe, mich mit diesem Wort zu beschäftigen. Was passiert, also rein physikalisch, was würde passieren, wenn jemand die Winde festhalten würde? Vielleicht sind ein paar Physiker unter uns, die sich das ein bisschen ausmalen können. Die einen würden sagen, endlich mal ein bisschen Stille. Die anderen sagen, ich ersticke. Klar, wir ersticken. Wenn die vier Winde festgehalten werden, Sie können es ja mal probieren, sich das auszumalen, aber es geht wahrscheinlich nicht um den Wind. Das dürfte uns klar sein, es geht nicht um Wind und diesen Wind festzuhalten, es geht bei diesem Wind immer um etwas anderes, nämlich um, ich sage es einmal ganz vorsichtig, um den Geist und um Geister in höchster Potenz. Der Wind, der Hauch, der Ruach, zumindest was den Geist Gottes angeht, das ist der Hauch Gottes, der über diese Welt geht. Und hier haben wir es nicht mit einem Hauch zu tun, sondern hier haben wir es mit den vier Winden zu tun. Das ist geistige Macht in höchster Potenz. Und wir ahnen das schon, das ist nicht der Heilige Geist, zumindest nicht zuerst der Heilige Geist, der hier in diesen Winden zu sehen ist. Es geht um Mächte, die wir nicht mehr einfangen können, die wir auch nicht zurückhalten können, die wir nicht zurückdrängen können wie Pandora in ihre Büchse oder welche Bilder man da auch immer dafür haben mag. Wir können es nicht aufhalten, nicht eindämmen, sondern diese Winde sind da und sie plustern sich auf und sie gewinnen an Macht, an Kraft. Der Geist und die Geister lassen sich weder einfangen noch aufhalten. Man kann sie nicht erschießen, nicht mit Panzern, nicht mit Raketen bekämpfen. Wir haben das andere Wort, die andere Formulierung im Positiven. Der Geist bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Wir können auch allgemein sagen, so ist es bei allem, was aus Geist geboren ist, was aus Geist entsteht. Das gilt auch für das, was nicht vom Heiligen Geist ist. Nicht die Gestalten, die auf irgendwelchen Thronen sitzen, auf irgendwelchen Bühnen herumspringen, die wir da jeden Abend in den Nachrichten sehen können, sondern diese geistigen Mächte, die ihre Winde über diese Welt gehen lassen. Das ist das Eigentliche, was wir zu sehen, zu verstehen haben. Ich sah vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Manche Ausleger halten sich damit auf, dass sie sagen, ah, da sind wieder die vier Ecken der Erde. Das ist das alte Weltbild. Die Erde ist eckig, ist eine platte Scheibe, ist nicht mal rund, sondern eckig. Ja, dann lassen wir es. Müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Das heißt, diese vier Engel an den vier Enden der Erde haben diese vier Winde in ihrer Hand. Sie halten sie fest, sie haben es in der Hand. Und ihnen ist Macht gegeben, Schaden zu tun der Erde und dem Meer und den Bäumen und allem das, was bisher so stabil aussah. Darum geht's ja. Was eigentlich unverrückbar erschien. Und da gehen nun die Stürme drüber, noch nicht, aber wir sehen das bereits. Ihnen ist Macht gegeben, Schaden zu tun der Erde und dem Meer. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Das ist biblischer Realismus. Das sind keine irren Vorstellungen von irgendwelchen sonderbaren Gestalten in der unsichtbaren Welt, sondern den Realismus, den sehen, den erleben wir jeden Tag. Und Paulus hat das ähnlich gesagt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist der Blick hinter die Kulissen. Das ist ein realer Blick. Da werden irgendwo die Fäden gezogen. Wir durchschauen das in der Regel nicht, aber wir ahnen das. Da wird Weltgeschichte gemacht. Da wird die Weltpolitik gemacht. Und es wird nicht weniger, sondern das wird mehr werden. Man könnte auch sagen, wer an sowas glaubt, der gehört ins Mittelalter. Da hat man das so verstanden und gedacht. Heute würde man eher sagen, wer sowas glaubt, der gehört vielleicht in die Psychiatrie. Das ist Realismus. Das ist das Wort, das wir haben. Das gehört vielleicht nicht in alle Öffentlichkeit, aber die, die sich an Jesus und an das Wort Gottes halten, die müssen wissen, wie diese Weltgeschichte funktioniert. Und wir müssen heute lernen, wer nicht an Geister glaubt, an, ich will es anders sagen, wer nicht an Mächte des Geistes, an geistige Mächte glaubt, der wird am Ende vermutlich zuerst in der Psychiatrie landen, weil er die Welt nicht mehr verstehen kann, steuern sowieso nicht, aber auch nicht mehr verstehen kann. Das mag ein bisschen schräg formuliert sein, aber wir müssen trotzdem sagen, wir müssen lernen, was für eine Macht zunehmend in den geistigen Prozessen dieser Welt zu sehen ist. Das ist kein Spiel. Allein wenn wir sehen, was im Internet gespielt wird. Ich bin kein Internetfeind, keine Sorge. Ich bin viel unterwegs auf verschiedenen Seiten. Ich hoffe, ich kann unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Aber dass wir es lernen, wie viele Stimmen da sind, denen wir nicht glauben dürfen. Influencer. Manche nennen sich Experten. Ich habe das schon oft gesagt. Mit diesen Experten, der eine sagt das und der andere sagt das Gegenteil. Die vielen Stimmen in Kunst und Kultur, in der Musikszene, in Kinoproduktionen, in den Vernebelungsprozessen von Politik und Wirtschaft, oft gepaart mit Kriminalität und Korruption. Medien und Meinungen und immer die Frage, wer blickt da eigentlich noch durch, was wahr ist und was nicht? Und jetzt, das haben wir auch in diesen Tagen gelernt, das wollen Sie eigentlich gar nicht wissen. Was ist eigentlich mit KI? Ja, theoretisch könnte ich mich hier einspielen am Sonntagmorgen Und ich könnte hier die Predigt halten, obwohl ich gar nicht da bin. Nicht nur durch eine Übertragung, sondern weil irgendein Computer mein Gesicht kennt und meine Stimme kennt und meine Mimik kennt und meine Bewegung kennt und mit meiner Stimme in allen Sprachen der Welt eine Predigt halten könnte. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das schon jetzt funktioniert. Zumindest am Telefon und per Internet. Und wir müssen lernen, hinter die Kulissen zu sehen, in den geistigen Raum hineinzusehen, zu verstehen, was da gespielt wird. Paulus sagt, als geistlicher Mensch muss man wissen, wie das funktioniert hinter den Kulissen. Da muss man durchschauen, hinsehen, wie man Weltpolitik und Weltgeschichte verstehen kann. Aber vor allem müssen wir wissen, und da sind wir jetzt noch einmal deutlicher bei Offenbarung 7, dass einer die Macht hat, auch diesen Mächten Einhalt zu gebieten. Einer hat am Ende die Fäden in der Hand. Einer hat die Macht, diese Geister, diese Winde zu stoppen, sie aufzuhalten. Und das sehen wir hier fast 1:1. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und da hat die Offenbarung 7 eine ganz zentrale Bedeutung für uns. Und ist so wichtig, die Versiegelung der Knechte Gottes. Und manche würden wieder sagen, ach, das ist aber schön, dass hier Einhalt geboten wird, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden. Wunderbar. Aber es heißt, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Genau bis zu diesem Augenblick, bis die Zeit erfüllt ist und diese Knechte versiegelt sind. Und dann kommt diese lange Liste, bei denen die Ausleger reihenweise in Schleudern geraten, ich auch, ganz klar, wo man sich natürlich fragt, wer sind denn diese 144.000, die da versiegelt worden sind? Die meisten Ausleger denken bei diesen 144.000 fast ausschließlich an die Kirche. Ja, das kann ja nur die Kirche sein, symbolisch für die ganze Kirche, für die Gemeinde Jesu. Entweder denken sie nur an die Kirche oder sie denken an die Gemeinde Jesu aus Judenchristen und Heidenchristen, was ja schon viel näher dran wäre, dass nämlich alle zusammengehören, die zu Jesus gehören. Die Zeugen Jehovas sehen natürlich die Zeugen Jehovas. Die kamen da auch ein bisschen in Schleudern, nachdem sie mehr als 144.000 Mitglieder hatten. Da muss man nämlich überlegen, wer gehört denn nun dazu und wer nicht. Da fängt man an, auf den anderen zu gucken und zu überlegen. Das gilt nicht nur für die Zeugen Jehovas, es gilt auch für viele Christen. Bist du dabei oder nicht? Bin ich dabei oder nicht? Wichtige Frage. Aber kaum einer denkt bei diesen 144.000 tatsächlich auch an das Volk Israel. Dass ihr tatsächlich Israel gemeint sein könnte, denn die Kirche, das ist ja das, so sagen manche, das neue Israel oder das wahre Israel, und damit ist das alte Israel der Bibel eigentlich überholt und vorbei, und darüber muss man nicht mehr nachdenken. Johannes, und da bin ich mir ganz sicher, Johannes und seine Offenbarung und die Bilder, die hier beschrieben sind, denkt ja noch gar nicht nur an die Kirche, an die strukturierte Kirche mit allem, was dazugehört. Das sind ja erst die Anfänge. Er denkt ja noch an sein eigenes Volk. Und das, was von der Kirche, von der Gemeinde Jesu zu sagen ist, das folgt dann ja erst in den folgenden Versen ab Vers 9, wenn da die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern auftaucht. Sondern die Frage für Johannes wie auch für Paulus ganz zentral: Was wird aus meinem Volk Israel? Ist dieses Volk wirklich auf die Seite gestellt? Und zwar für immer auf die Seite gestellt? Müssen wir unser Volk einfach aus unserem Sinn streichen? Und haben wir es nur noch mit Gemeinde Jesu, mit Kirche, wenn Sie so wollen, zu tun? Was wird aus meinem Volk Israel? Ich könnte jetzt diese Liste noch einmal vorlesen. Das erspare ich uns allen, weil es sonderbar ist. Schon bei der ersten Lesung dachte ich, das ist ja... nicht schön, solch eine Liste vorzulesen. Aber wir haben solche Listen in der Bibel an vielen verschiedenen Stellen, und dass da jeder einzelne Stamm mit einer gewissen Penetranz aufgeführt wird, macht uns deutlich, es geht ganz real um sein Volk Israel und nicht um irgendein Gemisch von Menschen, die fromm und gläubig waren. Und das müsste uns zunächst einmal in Staunen versetzen, denn wir haben doch immer gelernt, dass die meisten Stämme Israels gar nicht mehr da sind. Die meisten der Stämme Israels sind doch schon in der babylonischen Gefangenschaft untergegangen, aufgelöst, ausgelöscht, tauchten nie wieder auf. Und schon da müssten wir sehen, Johannes sieht nicht nur in seine Zeit hinein, dass jetzt die 144.000 versiegelt werden oder in Zukunft diese 144.000 versiegelt werden, sondern er sieht dieses große Gebild, da ist ein Vorgang, dass da eine Auswahl stattgefunden hat und sie werden noch versiegelt. 144.000. Das ist so wichtig, weil ja gerade dieser Eindruck ist, die sind ja alle verschwunden, bis auf Juda und Levi und so ein paar wie Paulus, der sagt, ich komme vom Stamm Benjamin, und einzelne von Asser, die Hanna, die vom Stamm Asser abstammt, aber ansonsten finden wir keinen Stamm mehr. Und doch sind sie da. Und sie tauchen auch in unserer Zeit auf, an verschiedenen Stellen. Und das zu verstehen, zu lernen, ähnlich wie beim Propheten Elia, der da in seiner Wüste saß, in seiner Höhle und sagt, ich bin allein übrig geblieben, was hilft's? Am besten sterbe ich einfach. Und Gott ihm sagen muss und sagen kann, ich will übrig lassen 7.000 in Israel, alle, die nicht ihre Knie gebeugt haben vor dem Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. 7.000. Und wir verstehen das. Ich kenne jeden Einzelnen mit Namen. Jeden Einzelnen kenne ich mit Namen. Und hier sind es nicht 7.000, sondern 144.000. Es gibt schöne Modelle, was sich dahinter verbergen könnte. Nicht nur eine beliebige Auswahl aus dem Bereich der Gemeinde oder aus dem Judentum, sondern 144.000. Das ist genau ein Fünftel des Zehnten der Erstlinge Israels, die dem Priester gegeben wurden. Man zählt etwa 7,2 Millionen Juden, mit Juden meint man alle, die zu diesem Restvolk gehören, auch aus anderen Stämmen, 7,2 Millionen, der Zehnte davon ist 720.000 und ein Fünftel davon ist 144.000. Das ist der Gedanke des Erstlings. Toller Gedanke, tolle Symbolik. Der Erstling ist da. Wir können auch noch umgedreht sagen, das ist 12 mal 12 mal 1000. Wir haben vorhin vor einigen Wochen die 12 plus 12, die 24 Ältesten gesehen. Jetzt haben wir plötzlich 12 mal 12. Das ist schon eine Potenzierung und das Ganze mal 1000. Und wir sehen, was es heißt, dieser Gedanke mit dem Erstling, die Erstlingsgabe. Wenn der Erstling heilig ist, so ist das Ganze heilig, sagt Paulus. Da können wir jetzt stundenlang drüber nachdenken und noch ein paar Bibelarbeiten dazu halten, was diese Zahlensymbolik bedeuten könnte. Das wollen wir heute Morgen nicht tun. Aber dass wir verstehen, dass es nicht nur um eine beliebige bloße Zahl geht, sondern potenzierte Vollständigkeit seines Volkes. Und die Erstlinge sind schon da. Wenn der Erstling heilig ist, dann ist das Ganze heilig. Und dann dürfen wir sehen, es gibt ja eine ganze Reihe von Namen, die kennen wir auch schon. Nicht nur aus der Umwelt des Neuen Testamentes, sondern wir dürfen ja auch ein wenig zurückgehen, wenn wir die großen Namen der Bibel hören, etwa wie Abel. Das ist ja keine beliebige Gestalt. Wenn wir an Noah denken, an Henoch denken, die ganz großen Gestalten, wenn wir weitermachen würden bei den Glaubenszeugen, die in Hebräer 11 genannt sind, allesamt aus dem Alten Bund, allesamt noch vor der Zeit des Gesetzes, wo manch ein Pharisäer sagen würde, das kann es ja gar nicht geben, dass die auch da aufgeführt sind, aber sie sind gerecht aus dem Glauben, schon damals gerecht aus dem Glauben. Abraham, Jakob, Josef, Mose, Josua, Kaleb, die einen ganz großen Namen und einen ganz großen Ruf haben, auch in der Ewigkeit. Samuel, David, Elia, Daniel, Nehemia, David, von dem es ja mehrfach heißt, Wie kann David Jesus seinen Herrn nehmen, obwohl er doch sein Sohn ist? Ja, und wir merken, dass hier die Zeiten vollkommen ineinander verschwimmen, verwoben sind. Die 12 kleinen Propheten, die großen Propheten, dann machen wir weiter bei Johannes dem Täufer. Wir sehen seinen Vater Zacharias und dessen Frau Elisabeth, die ja schon Christen waren, als es noch gar keine Christen gab. Ist ja verrückt, aber keiner würde vermuten, dass Zacharias nicht zu diesen Versiegelten gehört. Selbstverständlich, der alte Simeon, der sagen kann, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Da gab es noch kein Kreuz, da gab es noch kein Leiden Jesu für die Schuld der Welt, da gab es noch keine Auferstehung, aber er hat schon seinen Heiland gesehen. Er sieht schon viel mehr als alle anderen. Vielleicht auch noch die vielen zweijährigen Knaben, die gleich in der Weihnachtsgeschichte Lukas 1 und 2 umgebracht wurden um Jesu Willen. Die ersten Märtyrer, ohne dass sie eine Ahnung hatten, was mit ihnen geschah im Neuen Testament. Und natürlich die vielen aus seinem Volk, die Jesus nachgefolgt sind. Und die vielen, die danach noch kamen. Die stehen beispielhaft vor uns mit diesem Siegel auf der Stirn. Die 12 Stämme sind immer noch da. Ja, wird mancher sagen, der Stamm Dan fehlt jetzt aber. Das ist ein Sonderproblem, darauf gehe ich heute Morgen nicht ein. Dass diese Listen manchmal verwandelt sind, nicht ganz nach unserer Ordnung funktionieren, aber wir wollen zumindest verstehen, wofür dieses Siegel gut ist. Nämlich gegen diese Geister, gegen diese Mächte, gegen diese Prozesse, gegen diese Stürme, die über diese Welt hereinbrechen werden und zum Teil schon sichtbar sind, aus der unsichtbaren Welt und dann auch in der sichtbaren Welt ihre Mächte sichtbar werden. Versiegelung heißt, das ist mein Eigentum. Es gibt verschiedene andere Bedeutungen von Siegeln, darauf wollen wir an dieser Stelle noch nicht eingehen, aber das zu verstehen, das ist mein Eigentum, das sind meine Auserwählten und so wie es vorher schon geheißen hat, niemand kann diese Siegel brechen. Wo ist einer, der diese Siegel brechen kann? Bei diesen ersten 6 und dann dem 7. Siegel. Und nur einer ist würdig, die Siegel zu brechen. Und wenn hier noch einmal neu versiegelt wird, 144.000, die für eine große Schar schon stehen, dann können wir ahnen, dieses Siegel wird von niemandem gebrochen. Wer dieses Siegel trägt, sichtbar oder unsichtbar, von dem dürfen wir sagen, der ist nun versiegelt für Zeit und Ewigkeit. Und wenn Sie sich in der Bibel ein bisschen auskennen, im Neuen Testament, landen Sie sofort bei Epheser 1 und würden jetzt aufspringen und sagen, Halleluja, ich bin versiegelt. Ich gehöre dazu. Ich habe dieses Siegel, wenn hier auch ein anderes Siegel gemeint ist als in Offenbarung 7, aber ich gehöre schon zu denen, die versiegelt sind. Ich gehöre zu denen, von denen es heißt, wer mein Eigentum, mein Volk, meine Kinder, stellen Sie sich mal vor, meine Kinder antastet, der tastet mich, der tastet meinen Augapfel an, spricht der Herr. Das muss man verstehen. Und das darf man verstehen, das darf man wissen. Und wenn diese Auflistung ein wenig lästig erscheint, diese Stammeslisten und diese Namenslisten, die an verschiedenen Stellen auftauchen, und wir denken, was soll das eigentlich, wozu braucht man so etwas? Solche Listen bekommen immer dann eine besondere Bedeutung, wenn es akut wird. Das kennen manche noch, wenn plötzlich nach einer Katastrophe Menschen ihre Angehörigen suchen und nicht wissen, wo sind meine Kinder? Wo ist mein Mann? Wo ist meine Frau? Wo sind sie alle geblieben? Und wir haben da wieder sehr reale Vorbilder in unseren Augen, nämlich das, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten alles gewesen ist. Denken Sie an den Tsunami in Thailand. Ist ja noch gar nicht so lange her. Da gab es nur noch Listen. Da funktionierte kein Handy mehr, da gab es keine Computer, die noch ansprangen, sondern da gab es nur noch Listen, die irgendwo hingehängt wurden, wo dann die Namen derer draufstanden, die tot oder lebend, gesund oder in irgendeinem Krankenhaus gefunden wurden. Und da haben sie davor gestanden in großen Trauben, nur um zu sehen, steht da der Name meiner Frau, meines Mannes, meiner Kinder drauf Und plötzlich kriegen Listen, egal wie lang sie sind, eine unglaubliche Bedeutung. Ich hatte eine alte Frau in der Gemeinde, die hat das einmal erzählt, an ihrer goldenen Hochzeit. Sie war verheiratet, sie waren kinderlos geblieben wegen des Krieges. Sie waren inzwischen alt geworden während des Krieges und die Zeit war vorbei. Und sie hat es beschrieben, wie sie nach dem Krieg auf ihren Mann gewartet hat. Der saß nämlich in Sibirien in irgendeinem Lager. Und jede Woche, sagt sie, jede Woche hingen dann die neuen Listen bei uns am Bahnhof. Und jede Woche standen wir dazu, am Anfang zu Hunderten, dann weniger und dann immer weniger. Aber ich bin jede Woche 10 Jahre lang, irgendwann hingen die Listen woanders, aber 10 Jahre lang bin ich immer dahin, um zu sehen, steht der Name meines Mannes auf dieser Liste. Und wie das war. Nach 10 Jahren stand der Name ihres Mannes auf der Liste, kam sterbenskrank nach Hause, aus Russland mit einem der letzten Transporte, die es überhaupt gab. Dann stand er vor ihr ausgemergelt, krank, schwach, abgemagert, aber ihr Mann war da. Und sie haben noch 50 Jahre zusammen gelebt und haben in der Gemeinde gearbeitet, mit aller Hingabe. Haben gesagt, wir haben keine Kinder, ich habe mehr Kinder als alle, sagte sie immer. Aber diese Liste, was es bedeutet, wenn plötzlich die Liste da ist und endlich nach 10 Jahren steht der Name ihres Mannes drauf. Und immer die Sorge, hoffentlich steht der Name nicht auf der anderen Liste. Manchmal war das ja auch schon gut, wenn man sagen konnte, ich weiß, dass er nicht mehr lebt. Ist ja auch eine Gewissheit. Aber diese andere Sehnsucht, dieser Wunsch, hoffentlich taucht der Name irgendwann auf. Und dann ganz zögerlich dann diese Listen immer wieder kamen aus der russischen Gefangenschaft, immer diese Hoffnung zu haben, immer die Enttäuschung zu haben und trotzdem immer fasziniert zu sein. Fasziniert heißt ja, ich bin gefesselt, ich bin gebunden von einer armseligen, man könnte sagen von dieser blöden Liste. Und trotzdem, sie ist alles andere als blöd. Da hängt mein Leben dran, da hängt mein Leben dran. Vor allem die Frage, steht mein Name auf der Liste? Steht mein Name auf der Liste? Und das wird am Ende die entscheidende Frage sein, dass da viele sind, deren Namen auch auf keiner Liste stand, einfach weil sie noch nicht gefunden wurden. Und es könnte sein, dass manche unter uns ist, dessen Namen auch noch auf keiner Liste stehen, weder auf der einen noch auf der anderen. Das muss man aber zumindest wissen. Und sie fragen, auf welcher Liste möchte ich gerne stehen? Es gibt ja viele, viele, viele solcher namenloser Menschen, die auf keiner Liste stehen. Wenn wir an die vielen Ermordeten denken aus dem Nationalsozialismus und aus anderen Zeiten, denen man einfach nur Nummern eintätowiert hat. Die hatten keinen Namen mehr, nur noch eine Nummer. Das heißt, man konnte sie gar nicht mehr entdecken, weil man mit der Nummer nichts mehr anfangen konnte. Aber zu wissen, einer kennt diesen Namen, einer weiß, wer sich hinter solch einer Nummer verbirgt. 6 Millionen Juden und andere sind die Roma, behinderte Kinder, behinderte Menschen, die plötzlich verschwunden waren, die vielen, die irgendwo verscharrt worden sind oder verbrannt sind, wo nichts übrig geblieben ist. Gläubige Christen, die in den Straflagern bis heute verschwinden und nicht wiedergefunden werden. Und natürlich, Standardsatz, Millionen abgetriebener Kinder. Das ganze Heer abgetriebener Kinder, von denen Psalm 139 sagt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Deine Augen sahen mich und alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Und das heißt, bei Gott verschwindet kein einziger. Da geht niemand unter, da wird keiner vergessen, keiner übersehen, sondern jeder Einzelne ist ihm mit Namen bekannt. Und wenn die Bibel das so deutlich formuliert, es gibt Leute, die werden das Himmelreich erben. Es gibt Menschen, die sind Erben und Miterben, Miteigentümer des kommenden Reiches Gottes. Es gibt Leute, die werden mit ihm herrschen und regieren und richten in Gerechtigkeit. Wir wollen das nicht ausmalen, weil das immer ein wenig überheblich klingt, als wären wir etwas Besonderes oder wir wären irgendwie besonders gut gewesen. Sind wir ja gar nicht, keiner von uns. Und trotzdem dürfen wir es hören. Wenn das so ist, dann möchte ich gerne wissen, was das für Leute sind, die auf diesen Listen stehen, der Erben und Miterben Gottes und was es da zu erben gibt und wer auf dieser Liste steht und ob mein Name darauf geschrieben ist. Dass es im Himmel sogar eine Ewigkeitsliste gibt. Offenbarung 20, wenn es heißt, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das ist auch eine Liste. Und keiner geht hier unter, keiner ist vergessen. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Wir möchten ja so gern, dass wir die Geister im Griff behalten. Wir möchten so gern, dass wir auch mal erleben, wir haben diese Geister im Griff und nicht sie uns. Wir würden das gerne mal erleben, wie man mit diesen Geistern etwas anfangen kann, diese Macht zu nutzen, zu erleben. Jesus sagt, darüber freut euch nicht. Das oder wenn euch die Geister untertan sind, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Weil es auf diese Liste, dass mein Name im Himmel geschrieben ist, auf diese Liste kommt es an. Und am Ende, in dieser letzten Zeit der großen Drangsal, wird das ganz entscheidend sein, wer auf dieser Liste steht, auch aus seinem Volk und wer nicht. Und dasselbe gilt für uns, steht dein Name auf dieser Liste. Was für ein Geschenk das ist, wenn ich sagen kann, mein Name steht da drauf. Nicht, weil ich besser war als andere, nicht, weil ich frommer war als andere, nicht, weil ich irgendwas an mir hatte, was einen Vorzug gab, sondern ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist mit vielen anderen. Aus Gnaden bin ich selig geworden. Nicht aus mir, sondern weil er es mir geschenkt hat, weil Gott mich auf seine Liste gesetzt hat, ich könnte es auch deutlicher sagen, weil er mich in seine Hände geschrieben hat, weil mein Name in seiner Hand, in seine durchbohrte Hand geschrieben ist. Das ist das größte Zeugnis. Und weil ich wissen darf und glauben darf, dass er nicht ganz eiskalt diese 144.000 durchgehen lässt, die auf seiner Liste stehen und vielleicht noch ein paar andere und der ganze Rest sei ihm egal. Der ganze Rest sei gleichgültig, sondern dass wir auch verstehen, keiner sieht so verzweifelt hinein in diese Welt, sieht so verzweifelt hinein in das, was diese Welt so treibt und was Menschen so treibt, wie der lebendige Gott. Alles andere als kalt oder unberührt. Niemand sieht so darauf, niemand bremst diese Winde, diese Engel so sehr wie er. Weil ich euch geliebt habe. Und diese Liebe sehen wir am Kreuz. Wir haben es gesungen, wir haben es gehört. Weil wir in seine Hände gezeichnet sind. Aus lauter Liebe und weil seine Liebe unendlich groß ist. Als ich zum Glauben kam, schon über 40 Jahre her, da gab es bei mir nur einen Gedanken. Ich will nicht in die Hölle. Ganz einfach. Und das war richtig. Das ist auch heute noch richtig. Ich will nicht auf der Liste der Verlorenen stehen. Nur denke ich das heute nicht mehr für mein eigenes Leben, dass ich jeden Morgen denke, ich will nicht in die Hölle. Sondern dass ich jeden Morgen denke, ich will dabei sein. Es ist etwas ganz anderes zu sehen, wohin das führen wird. Ich will dabei sein, wenn er kommt. Ich will dabei sein, wenn er sein Reich aufrichten wird. Ich will dabei sein, wenn er endlich richten wird in Gerechtigkeit. Und wenn er sein Heil aufrichten wird, dann will ich dabei sein. Die Hölle ist nicht erledigt, aber ich weiß, wo mein Name steht. Ich weiß, wohin ich gehöre. Und dann wird es plötzlich ganz hochaktuell, auch in unserer heutigen Zeit, mit ganz alten Worten, wenn es in Jesaja 43 hieß und immer noch heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann kommt die Wirklichkeit. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland, und ich habe dich versiegelt. Ich würde jetzt auch noch Psalm 91 lesen. Lesen Sie es selbst, der ist lang. Den kann man nicht in Auszügen lesen, den muss man ganz lesen. Psalm 91, lesen Sie es nach. Oder Psalm 23. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, da ist kein Schwarzwaldtal gemeint. Da ist die tiefste Dunkelheit dieser Welt gemeint. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Warum? Warum? Weil der Rose was geleistet hat? Die Antwort steckt drin. Um meines Namens willen. Um meines, nicht um meines, um seines Namens willen, falls jemand sich nicht auskennt in diesen Formulierungen. Es geht um seinen Namen, weil er es versprochen hat. Weil er es versprochen hat. Und das alles nur wegen einer Liste? Nicht wegen einer Liste, sondern wegen seiner Liebe. Und weil er mich bei meinem Namen gerufen hat und weil ich seinen Ruf gehört und verstanden habe, und irgendwann begriffen habe, dass es allerhöchste Zeit war zu sagen, und hier bin ich. Und jetzt komme ich. Und ich will unbedingt auf deiner Liste stehen. Das ist ein großer Wunsch, dass keiner aus diesem Haus geht, der noch sagen müsste, ich weiß es nicht, ob ich auf dieser Liste stehe. Gleich werden hier zwei Christen stehen aus der Gemeinde, zu denen dürfen sie gehen, mit ihnen beten, Fragen klären, sich segnen lassen oder andere ansprechen, um diese wichtige Frage noch einmal zu klären. Stehe ich auf dieser Liste? Und wir sagen dürfen, ja, Halleluja, ich stehe drauf. Du kannst kommen. Herr, komme bald. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, das ist uns unser ganz großer Wunsch, unsere Bitte, dass du an jedem Einzelnen vorbeigehst, dass du uns anrührst, nicht nur durch Worte, sondern durch deinen Heiligen Geist, dass du uns das mitgibst auf unseren Weg, dass du das tief hineingibst in unser Herz, dass wir nicht bei Bildern hängen bleiben, nicht bei irgendwelchen Dingen, die wir noch nicht verstanden haben, sondern dass wir sehen, wie du am Kreuz für uns dein Leben hingegeben hast, dass wir deine durchgrabenen Hände sehen, dass wir dein Leiden sehen für uns, dass wir verstehen, dass du unsere Strafe längst getragen hast und wir das alles ablegen dürfen bei dir. Und dass wir verstehen, dass das Große erst noch kommt. Die Vollendung und das Ziel und das Errichten deines Reiches und die Gemeinschaft mit dir. Und da möchten wir gerne dabei sein, zu dir gehören. Danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir uns daran halten dürfen. Dass du uns versiegelt hast auf unterschiedliche Weise und nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Nichts aus der sichtbaren und nichts aus der unsichtbaren Welt. Und wir wollen dich ehren, dich anbeten, dir danken und uns freuen, dass wir schon in deiner Welt sein dürfen, in deiner Gegenwart, vor deinem Thron, dich ehren, dich anbeten, dir singen. Gelobt sei dein Name. Und miteinander dürfen wir beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.